Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Ihr Lieben in der City Church Würzburg, bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht.
Die Nacht geht zu Ende.
Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt.
Ich habe zu Beginn eine schlechte Nachricht für manche von euch. Und die lautet: Ihr müsst alle, und manche sind es eben schon, aber andere noch nicht, und für die ist das die schlechte Nachricht, ihr müsst alle Morgenmenschen werden. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo morgens, egal wie früh fast, du vor Morgengrauen voller Elan aus dem Bett sprangst und energiegeladen in den Tag startetest. Du warst damals 4. Vielleicht erinnerst du dich auch noch, oder vielleicht lebst du jetzt mit solchen Menschen unter einem Dach, so kleinen. Morgen, Mensch. Aber dein Interesse an Pettersson und Findus hält sich einfach in Grenzen, wenn es irgendwie die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Ihr müsst Morgenmenschen werden. Ich erinnere mich nicht, ob ich um 4 Uhr aufgestanden bin. Ich erinnere mich an Zeiten, als ich Jugendpastor war und aus irgendeinem Grund meine Frau auch keinen Grund hatte, früh aufzustehen. Vielleicht war das auch die Zeit, wo unsere Kinder uns so früh aufgeweckt hatten, dass wir danach, auf jeden Fall, Fakt ist, wir hatten große Mühe, die Große, sie war 4, vor 9 Uhr am Kindergarten abzugeben, bevor sich dort die Tore hermetisch verriegelten und du nur noch unter demütigendem Klingeln und unter dem strafenden Blick der Erzieherin dieses Kind noch da reinkriegtest. So. 9 Uhr war einfach krass für uns. Ich war wohl kein Morgenmensch. Heute bin ich eher einer. Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die früher aufstehen als ich, aber irgendwie werde ich meistens so gegen 6 Uhr wach und dann kann ich noch mal so einschlafen bis 7 und ich kann es auch schaffen, bis 8 im Bett zu liegen, aber dann muss ich mich fast anstrengen. Außer der Abend vorher endete um 2 und es gab Rotwein viel oder so, dann ist das auch anders, aber jetzt mal so in normalen Tagen. Und ich bilde mir ein, das hätte einfach damit zu tun, dass ich mittlerweile diszipliniert und ein seriöser Erwachsener geworden bin. Wahrscheinlich ist es einfach nur eine Alterserscheinung, dass ich morgen menschlicher geworden bin. So, wir machen jetzt ein bisschen Schlaftheorie, habe ich mir letzte Woche angeeignet und soll ja nicht umsonst gewesen sein. Wenn du abends ins Bett gehst, also immer mit dem Ziel, ne? Ihr müsst morgen Menschen werden. Wenn du abends ins Bett gehst, dann schläfst du irgendwann ein und dann durchläufst du in dieser Nacht Schlafzyklen, 4, 5 Stück so ungefähr. Und die laufen ungefähr immer so ab. Also du schläfst irgendwie die Einschlafphase und dann sinkst du in so eine Leichtschlafphase. Und dann irgendwann geht das runter in die Tiefschlafphase. Und der erste Zyklus endet damit, dass du dann wieder irgendwie in diese Leichtschlafphase auftauchst. Also in dieser Tiefschlafphase, da wäre es extrem schwer, dich zu wecken. Oder manche kann man gar nicht wecken. So, das ist die Phase, wenn du daraus aufgeweckt wirst, dann hast du Probleme, in der Realität wieder anzukommen. Dein Herzschlag geht runter, deine Körpertemperatur geht sogar runter. Aber du kommst relativ bald wieder irgendwie in so eine Leichtschlafphase und dann geht das irgendwie wieder von vorne los. Moment, ich habe was vergessen, das Allerwichtigste. Aber das stimmt, die Ebene stimmt. Du kommst danach in die REM-Schlafphase. Nennt man REM, weil Rapid Eye Movement. Also anscheinend bewegen sich deine Augen hinter deinen Augenlidern ziemlich schnell. Und das ist die Zeit, in der du träumst. Und dann sinkst du wieder in die Leichtschlafphase, Tiefschlafphase. Und das geht dann immer so weiter. Ja? Nur dass irgendwie, ich zeichne es jetzt hier falsch, diese REM-Schlafphase jedenfalls länger wird und diese Tiefschlafphase kürzer. Und hier, wenn du gerade am Träumen bist, bist du sozusagen am ehesten an der Oberfläche zum Wachsein und da wacht man am leichtesten auf. Diese Schlafzyklen könnt ihr euch mal merken, weil wenn du Morgenmensch werden willst, dann könnte das am besten gelingen, wenn du rausfindest, wann bin ich eigentlich in diesen REM-Schlafphasen. Also bei mir ist das ja jetzt wahrscheinlich irgendwie so, dass das hier 6 Uhr ist und ich wache mal kurz auf und das hier 7 und dann kann ich aufstehen. Wenn du jetzt das nach vorne verschieben willst, dann ist es vielleicht nicht schlau, keine Ahnung, bei dir ist die letzte Phase um 11 und du willst, dann ist es vielleicht nicht schlau zu versuchen, eine halbe Stunde früher aufzustehen, aber vielleicht ist es sehr viel leichter, eine Stunde früher aufzustehen, bei der REM-Schlafphase davor. Das war jetzt so volkstümliche Schlaftheorie, aber so ungefähr stimmt das, glaube ich, jedenfalls mit diesen Phasen. Also nochmal, ne, ruft mich nicht um 6 oder 7 Uhr an. Ich habe das jetzt ein bisschen idealisiert für diese Predigt. Das ist auch nicht immer so. Jetzt habt ihr was gelernt. Was das mit dem Thema zu tun hat, versteht ihr später. Ihr müsst alle Morgenmenschen werden. Ich will noch ein bisschen darüber reden. Ihr könnt euch ja vielleicht im Kopf schon mal so Gedanken machen. Wahrscheinlich ist das ja ein Bild für was anderes. Ne? Ich will noch ein bisschen darüber reden, warum das Frühaufstehen, das Morgenmenschsein, sowas Wunderschönes ist. Manche von euch wissen das, andere nicht. Ich komme nochmal zurück zu meiner Kindheit oder auch zu eurer. Sagen wir, du bist 10, jetzt nicht 4, aber 10. Und morgen fahrt ihr in Urlaub. Mama, Papa, deine 2 kleinen Brüder, das ist jetzt so meine Vergangenheit. Und es geht über die Alpen ins Tessin. Und du musst dir jetzt vorstellen, das ist eine idyllische Vorstellung. Also das kann ja auch Hölle sein, aber vielleicht war das auch bei dir total idyllisch, mit Familie in Urlaub fahren. So, über die Alpen ins Tessin und damit ihr nicht im Stau steht, wollt ihr um 4 Uhr morgens auf der Autobahn sein. Papa hat gesagt, um 4 Uhr will ich auf der Autobahn sein. Mama hat gefragt, muss das denn sein? Aber du findest das aufregend, einfach aufregend. Bei mir war das so. Bei mir war das so aufregend, dass ich im Prinzip gar nicht einschlafen konnte. Und das hatte dann zur Folge, dass Mama mich irgendwie um 3.45 Uhr mitten aus der Tiefschlafphase aufweckte. Aber trotzdem war ich schlagartig da. Und jetzt sitzt du in dem Auto mit 10, auf den Rücksitz gekuschelt mit so einer Decke und deinem Teddybären. Mal mit 10, doch, vielleicht doch. Das Auto brummt mit 127, wir haben 1983, ne? Mit 127 über diese leere Autobahn in den ersten Tag der schönsten Zeit des Jahres und es ist dunkel und irgendwo am Horizont, da dämmert dann irgendwann die Sonne über den Bergen, das ist die Autobahn. Was ich sagen will, das willst du nicht verpassen. Du willst wach sein, während du da hinten im Auto sitzt und dem schönsten Tag des Jahres entgegenfährst. Du weißt schon, gleich werden wir in der Schweiz irgendwie Stopp bei Oma machen. Du willst nicht einschlafen und dann im Stau am Gotthard, weil die anderen sind auch früh aufgestanden, erst wach werden. Du willst das erleben, das früher auf sein als alle anderen. Finn Kliman sagt, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Das ist irgendwie dieses Feeling. Wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Ihr könnt diesen Song vielleicht zu einem Worship-Song machen. Singt den mal. Wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da. Du bist schon da, wenn das Leben wach wird. Du erwartest diesen Tag. Du freust dich auf den schönsten Tag deines Lebens. Und wenn die Sonne noch fehlt, dann warten wir mal eben. So sagt er. Ne? Weil, das gehört auch zu diesem Morgenmensch-Feeling, es gibt keine Eile. Du bist so früh, du hast Zeit. Die Welt schläft noch. Es gibt keine friedlichere Tageszeit als kurz vor Morgengrauen. Da sind so selbst die Halunken sind dann im Bett. Aber ich bin schon da. Also dieses Schon-da-Feeling. Das ist das Morgenmenscherlebnis. Mittags erst aufstehen, das ist wie wenn der Hobbit ins Kino kommt, Filmpremiere, aber du gehst absichtlich hin, erst zur Hälfte des Films. So ungefähr. Dieses Schon-da, das können wir noch irgendwo hinschreiben. Schon-da-Feeling. Okay, und jetzt lese ich euch nochmal den Abschnitt, den ihr eben schon mal gehört habt. Und ich weiß, im zweiten Teil erschrickt man so ein bisschen. Der erste Teil passt hierzu. Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Das ist übrigens Römer 13, nicht die ersten Verse, sondern ab Vers 11. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts angreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Und jetzt macht es ein bisschen huch. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Ich komme gleich wieder zum Morgenmenschen zurück und zu dieser Autobahnsache da. Jetzt versuchen wir zunächst, den Text ein bisschen zu verstehen. Ich habe das ja Götterdämmerung genannt, das Ganze. So heißt irgendwas von Richard Wagner im Nibelungen-Saga da, heißt Götterdämmerung. Götterdämmerung ist so in der Lyrik so der Zeitenwechsel, also die Ära, der Äon der Götter endet. Und jetzt kommt der Äon der Menschen. So irgendwie. Bei Paulus jetzt eher, muss man das eher umgekehrt denken, die Götterdämmerung. Ja? Da bricht quasi das Zeitalter Gottes an. Aber ähnlich wie bei Wagner sozusagen, das ist wirklich der Wendepunkt zwischen zwei Zeitaltern. Ihr dürft da gerne so ein bisschen Tolkien denken oder Fantasy oder so. Also so, wo auch Welten enden und neue geboren werden. Da schreibt einer im Jahr 54 nach Christus, nach Christus hätte er natürlich noch nicht gesagt, in diesem Jahr schreibt er an eine antike Kirche in Rom. Und wir nennen diese Zeit heute, in der er schreibt, die Zeitenwende. Er denkt an einen Zeitenwechsel, einen tatsächlichen Wechsel der Zeit. Er sieht einen neuen Äon. Da kommt eine neue Art Welt. Die ist ganz anderer Art und Weise als die alte. So denkt er tatsächlich. Und die junge Christenheit glaubte, dass das auch bald soweit sei. Das hat man ja im Text so ein bisschen vielleicht gemerkt. Da wird eine völlig neue Zeit anbrechen. Jesus von Nazareth hat die das Himmelreich genannt. Und die kommt bald. Paulus rechnet vielleicht nicht damit, dass das morgen ist oder nächstes Jahr, aber es ist völlig klar, dass er nicht davon ausgeht, dass jetzt hier nochmal 2000 Jahre Geschichte ins Land gehen. Also an diesem Punkt hat er sich getäuscht. Man könnte noch ketzerischer sagen, wahrscheinlich hat auch Jesus das anders erwartet. So, was machen wir damit? Also hier sagt einer, da kommt die neue Zeit, kommt bald, ändert deshalb euer Leben, wacht auf. Was machen wir mit der Aufforderung, wenn jetzt die neue Zeit nicht so bald angebrochen ist? Und zwar schon ganz schön lange nicht so bald. Ne? Was machen wir damit, wenn wir heute, nehme ich jetzt einfach mal an, nicht damit rechnen, dass jetzt bald eine ganz neue Zeit anbricht? Könnte man ja machen. Also Corona und Flüchtlinge, Ströme von Menschen, die auf der Flucht sind auf dieser Welt, Klima. Man könnte das ja machen und sagen, jetzt kommt der Kollaps, der kommt jetzt dann bald. Mag sein, nicht damals, aber jetzt kommt es dann bald. Das Ende ist nah oder so. Könnte man ja machen. Wenn du so denkst, dann weise ich darauf hin, dass so Paulus nicht dachte, zumindest nicht redete. Zum einen, dieser Brief entsteht in einer Zeit, also die Menschen damals, ich glaube, sie hatten mindestens doppelt so viel Gründe, vor allen Dingen die Christen, doppelt so viel Gründe wie wir, zu sagen, das hier ist irre. das hier endet jetzt dann mal bald. Das kann ja so nicht weitergehen. Also, als Paulus diesen Brief schreibt, da wird Nero gerade Kaiser. Man ahnte vielleicht noch nicht, was da passieren wird, aber 10 Jahre später wird dieser Mann durchdrehen und Rom anzünden. Also diese Zeit, ob die damals jetzt, wir würden uns nicht zurückwünschen. Aber vor allem sieht Paulus nach vorne und er sieht nicht Weltuntergang, sondern er sieht Wortschöpfung, Weltaufgang. Paulus ist in Weltaufgangsstimmung. Der sagt, da kommt ein neuer Morgen. Die Sonne geht auf, bald. Jetzt sagst du aber, also zum Ersten, das ist anders. Ne? Also Paulus hat nicht Weltuntergangsstimmung. Aber das beantwortet noch nicht die Frage, ja Paulus, aber ist ja nicht passiert. Ist ja immer noch ziemlich düster. So, oder wie sehe ich das? Wie gehen wir damit um? Und dafür muss man hilfreich finde ich, einen theologischen Gedanken denken. Manchmal helfen theologische Gedanken. Dieses Weltaufgangsgefühl, in dem die Christen damals und die Christen heute sind, dieses Gefühl hat eine Besonderheit. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist jetzt ein theologischer Trick, um mit was fertig zu werden, mit dem man sonst nicht fertig würde, nämlich, dass jemand was ankündigt und es kommt nicht. Man kann auch sagen und erkennen, wie wertvoll dieser Gedanke ist, wie ehrlich, wie wahr, wie wahrhaftig er die Welt beschreibt. Und die Theologie umschreibt diese Weltaufgangshoffnung mit 4 Worten. Sie sagt, schon jetzt, noch nicht. Das machen wir mal so hier. Schon jetzt, noch nicht. Also nicht als ein Satz, sondern als 2 Dinge, die sich gegenüberstehen, die beide gleichzeitig deine Welt beschreiben. Das ist ein Paradox. Aber manchmal beschreiben Paradoxa die Welt am besten. Paulus glaubt, und die Christen, die Jesus halbwegs verstanden haben und Paulus halbwegs verstanden haben das Neue Testament, die glauben das auch heute, zumindest stimmen sie zu, dass das christliche Lehre ist. Die neue Welt Gottes, die ist schon da, die ist angebrochen und die ist noch nicht da. Die neue Zeit ist schon jetzt, seit Jesus von Nazareth Liebe predigte und lebte und hingerichtet wurde und auferstand. Seitdem ist das neue Zeitalter schon da, jetzt. Aber es ist auch nicht da, denn immer noch wird Hass gepredigt und Hass gelebt und hingerichtet und tot geblieben. Ein Christ glaubt schon jetzt, noch nicht. Und wann dieses noch nicht verschwindet und das Paradox sich auflöst und man nur noch sagt, jetzt, wann das ist, das kann man irgendwie, da kann man Erwartungen haben, da kann man sich wunderbar irren, das Wann ist nicht wirklich wichtig, sondern das schon jetzt, noch nicht, das ist der Zustand der Dämmerung. Es ist noch dunkel, aber es wird schon hell, aber es ist noch dunkel. Aber es wird schon hell. Wann ist nicht wirklich wichtig. Bei Paulus heißt das so, ne, die Nacht ist noch da, aber sie schwindet, der Morgen bricht an. Nicht wann ist wichtig, sondern dass er anbricht. Er sagt, dass in meinen Worten, der Weltaufgang ist heute einen Tag näher als gestern. Und das ist das Wichtige. So, merkt euch mal dieses Wort Weltaufgang. Ich spreche ein bisschen wortschöpferisch heute, vielleicht bleibt das besser in euren noch sehr müden Gehirnen haften. Der ist heute einen Tag näher als heute. Und ob das noch 100.000 Jahre so ist, ist nicht wirklich relevant. Können sich ein paar Freaks darüber Gedanken machen und spekulieren, wenn sie das für sich behalten und andere Menschen nicht von sinnvollen Dingen abhalten. Dann kann man das machen. Und das Sinnvolle, um das es Paulus geht, ist nämlich nicht das Wann, sondern das Sinnvolle ist die Art und Weise, wie du in diesem schon jetzt noch nicht in dieser Weltaufgangsstimmung lebst. Das ist das Wichtige, nämlich wach. So, als Morgenmensch leben, sagt er, denn es ist noch vor Sonnenaufgang. Schon da sein, darum geht es ihm. Sozusagen den roten Weltaufgang am Horizont miterleben. und nicht erst nachher aufstehen. Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt schon näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Schlaf im Griechischen übrigens Hypnos, muss man gar nicht übersetzen, ne? Kennt ihr? Morgenmenschen lassen sozusagen die schöne Trance der Nacht hinter sich. Das könnte man jetzt vielleicht so zeichnen. Das Bett ist leer und sind aufgestanden. Den malen wir auch noch. Lassen die Hypnose der Nacht, die sind da drüber weg, sind aufgewacht und aufgestanden. Wir machen den jetzt hier in der Signalfarbe, darum geht's. Jemand hat gesagt, es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist, aufzuwachen. Diese Zeit ist jetzt. Das steht leider nicht in der Bibel, das war Buddha. Aber trotzdem, es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist, aufzuwachen. Diese Zeit ist jetzt. Und wann dieses Jetzt ist, ist nicht so relevant. So, was heißt jetzt nun dieses Schon-Da-Sein, dieses Wachsein? Was heißt das jetzt praktisch? Denn wir reden ja nicht wirklich vom Morgenmenschsein. Ihr dürft alle Nachtmenschen sein. Ich glaube sogar, wenn die Welt mehr schlafen würde, die wäre wahrscheinlich besser. Also übertragt es. Obwohl, ich finde Morgenmenschsein gut, aber... So, was heißt jetzt das praktisch? Und da muss man sich schon ein bisschen über Paulus wundern. Zum einen sagt er, die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an, darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Also Waffen des Lichts. Was genau das ist? Man denkt an Lichtschwerter, aber das ist, glaube ich, nicht gemeint. Man merkt aber schon irgendwie, es geht um Ethos, also von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts. Es geht irgendwie um Ethos, und zwar um fast eine Art kämpferischen Ethos. Wachsein heißt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise nicht handeln und auf eine andere Art und Weise handeln. Und ich habe das jetzt mal das Schlafhandeln genannt. Das ist wieder so eine Wortschöpfung. Schlafhandeln. Das Schlafhandeln ist, das sollen wir lassen. Ja. Nicht das Wandeln, sondern das Handeln. Und dieses Schlafhandeln, was er da beschreibt, da habe ich mich lange mit beschäftigt, weil ich tatsächlich so ein bisschen verwirrt war, warum er das jetzt hier bringt. Das ist nämlich merkwürdig moralisch. Also merkwürdig im Sinne von anständig, unanständig. Ja? Das klingt fast ein bisschen spießbürgerlich. Also er sagt... Lasst uns einwandfreies Leben leben, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen und sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Zumindest die ersten drei Sachen, da könnte man fast meinen, denkt der an die römische Partyszene. Also, wir sind nicht in einem Club, ne? Hoffentlich hört keiner zu. Also er sagt ja im Grunde, fresst euch nicht voll, sauft euch nicht zu, vögelt nicht rum. Das letzte übrigens im Griechischen eigentlich zwei Worte, da steht coitus, versteht man auch wieder, und Zügellosigkeit. Man denkt so ein bisschen vielleicht an Asterix und Obelix, Orgien, wir wollen Orgien, dieses. Meint er das? Ist das jetzt dieses, auf jeden Fall hört man so ein bisschen, ich versuche den mal, da muss ich mir überlegen, wie ich den zeichnen wollte, man hört fast so ein bisschen so einen erhobenen Zeigefinger. Ne? Also so ein bisschen Moralpredigt an der Stelle. Und jetzt ist das nichts Neues, dass Paulus irgendwie ein moralisches Leben irgendwie einfordert, aber es wundert in dem Zusammenhang. Also das soll jetzt wirklich alles sein, um wach zu leben. Gut, da kommt noch Streit und Rechthaberei, das sind auch keine schönen Sachen, aber wenn man sich das mal den ganzen Zusammenhang vor Augen führt, er sagt, Leute, wir leben in einer wichtigen Zeit, wacht auf, lasst uns als Morgenmenschen leben. Der Tag bricht an. Wichtig, wichtig, wichtig. Und jetzt ist die Konkretion, lasst solche Unanständigkeiten. Zumal dieser Abschnitt tatsächlich ein Schlussabschnitt des ganzen 12. und 13. Kapitels ist. Und wenn man sich nochmal vor Augen führt, was er da sagt, er sagt am Anfang im Grunde, lernt neu zu denken. Investier dich in diese Welt. Lebe für andere. Dann sagt er, Liebe ist das, was ihr einander immer schuldet und das Allerwichtigste, was es zu tun gilt. Und dann spricht er sogar über Politik. Und jetzt kommt der Abschluss, das Summarium von dem allem, was er da gesagt hat. Und es läuft hinaus auf Moral. Das ist ein bisschen erstaunlich. Schlafhandeln ist einfach nur das Laster, was wir lassen sollen, oder wie? Moral kann ja irgendwie wichtig sein. Manchmal frage ich mich, ob sie wirklich die Welt verbessert oder verschlechtert, wie auch immer. Aber ist Moral jetzt wirklich das Kennzeichen eines wachen Lebens? Ich habe vorgestern und gestern mal in die App reingestellt und die Frage dargestellt, was bedeutet es für dich in unserer heutigen Zeit, wach durchs Leben zu gehen? Ich dachte, mal gucken, ob die Leute sowas hier sagen. Ein paar Menschen, zitiere ich mal, jemand sagt, Wachsein bedeutet, in den wegweisenden Situationen des Lebens nicht einzuschlafen. Wegweisende Situationen. Wachsein bedeutet für mich, mit allen Sinnen die Umwelt wahrnehmen, leise Zwischentöne hören, atmosphärische Stimmungen wahrnehmen und dem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit schenken. Wach durchs Leben gehen bedeutet, die fünf Sinne gebrauchen und das Leben erleben. Menschen, Zusammenhänge, Missstände, Schönheit sehen. Jemand sagt, Wachsein bedeutet, zu erkennen und anzusprechen, dass der Kaiser nackt ist. Versteht man nur, wenn man diese Geschichte kennt. Auf seine innere Stimme hören und ein, hä, das ist jetzt aber komisch, bei der wir selbstverständlich anmutende Berichterstattung registrieren. Wach durchs Leben gehen heißt, sich nicht einlullen und ablenken zu lassen. Brot und Spiele, das ist es vielleicht am ehesten noch ein bisschen. Ja? Und den Einzelnen als Menschen im eigenen Umfeld wahrnehmen. Also, niemand hat gesagt, Wachsein bedeutet weniger essen, weniger trinken. Keiner geißelt die sexuelle Unmoral. Keiner sagt irgendwas von Streit und Eifersucht. Ich habe überlegt, woran liegt das bei Paulus? Man könnte ja in zwei Richtungen gehen. Man könnte ja denken, okay, vielleicht war bei Paulus in seiner Zeit das alles, diese Party, die römische Partyszene, ein derart unvergleichlich größeres Problem als heute, dass wir auch schockiert wären, wenn wir damals leben würden und auch sagen würden, okay, also das ist wirklich, das ist ja, das muss ich ändern. Also hier geht ja gar nichts mehr. Und heute geht es halt um andere Sachen. Ja, damals war das, das könnte ja eine Sache sein. Oder, das fasst das genaue Gegenteil, oder leben wir in einer Welt, wo diese Dinge derart eskaliert sind, dass wir schon völlig abgestumpft sind und sozusagen so anständige Kirchgänger wie ihr auch keine Lust haben auf so moralische Sachen hier. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Der Gedanke, der mir am nächsten liegt, das zu verstehen, ist, mir fällt auf, dass bei den Dingen, die er nennt, bei diesen Unanständigkeiten, beim Schlafhandeln, dass das zumindest alles Dinge sind, auch dieser Streit und Neid und Eifersucht, wo der Mensch sich um sich dreht, wo es irgendwie um mich geht. In allen diesen Bereichen kannst du eine Sucht entwickeln. Bei Eifersucht steckt sogar drin. Also meint Paulus ein Leben, wo es immer nur um mich geht, und zwar nicht so sehr im moralischen Sinne, sondern tatsächlich in diesem Ethos-Sinne. Ja? Meint er ein Leben, wo der Fokus, der Sinn, das, was die Engländer Desire nennen würden, ich bin. Macht ihm Sorge, dass die Gesellschaft in so einer kollektiven Selbstsucht steckt und dass es deshalb so dunkel ist? Das könnte ich nachvollziehen. Und was würde dann Wachsein bedeuten? Da ist man ja dann nochmal überrascht. Ne? Da formuliert er jetzt ja nicht einfach das Gegenteil vom Schlafhandeln. Also esst weniger, bleibt nüchtern, seid anständig, streitet nicht so viel, sondern er sagt, zieht ein neues Gewand an, Jesus Christus, den Herrn. Damit beschreibt er Wachsein. Und das hat jetzt mit Moral tatsächlich nicht mehr viel zu tun. Jesus Christus, den Herrn. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich alles hier drauf kriege. Der Herr ist im Griechischen Kyrios. Oh je, Kyrios. Ich schreibe es mal griechisch. Kann man fast lesen, bis auf das Ro. Kyrios, den machen wir gelb. Jesus Christus, der Herr. Da fällt erstmal auf, dass er sehr feierlich von Jesus redet. Jesus Christus, der Herr. Und das Zweite, was auffällt, Kyrios. Das hören wir nicht mehr, aber der römische Leser hatte sofort den Kaiser im Kopf. Es gab einen, der sich Kyrios nannte, und das ist der Kaiser, der in dieser Zeit dann gottgleich verehrt wurde, der Götterstatus annahm, wenn er dann mal starb. Dass Paulus das hier sagt, zieht den Kyrios an, Jesus Christus den Kyrios, da schwingt fast Politisches mit. Hier sagt einer, orientiert uns euch an, hier gibt es ein Parallel, einen eigentlichen Kyrios. Und das ist übrigens ein Handwerker aus der römischen Provinz Galiläa, der vor 20 Jahren hingerichtet wurde. Das ist der eigentliche Kyrios. Also da ist Sprengstoff drin, dass er das so sagt. Wach sein heißt dann auf einmal, bewusst sein Leben an diesem Mann ausrichten und nicht und im Zweifel nicht am Kaiser. Ein Mann, der auf jeden Fall nicht der Kaiser ist. Ja? Ein Mann, der gesagt hat, das Böse, das überwindet man mit Gutem. Ein Mann, der gesagt hat, den Armen, denen gehört das Himmelreich. Ein Mann, der gesagt hat, liebt eure Feinde. Ein Mann, der gesagt hat, Gottes Tag kommt. Und da braucht man keine Angst haben, das ist ein guter Tag. Weil Gottes Liebe zu dieser Welt sprengt jede eurer Vorstellungen. Du musst ein Morgenmensch werden, indem du dieses Kleid dieses Mannes anziehst, sagt er. Oder er sagt eigentlich nicht, er redet eigentlich nicht vom Kleid. Er sagt, zieht Jesus Christus an. Wachleben bedeutet nicht ich bezogen, sondern du bezogen, Mitmensch bezogen, weil Gott so ist und sein Tag anbricht. Das hat Jesus gelebt und das Leben sollen wir uns anziehen. Also nicht nur aufstehen und wach werden, sondern tags sozusagen auch nicht den ganzen Vormittag im Schlafanzug rumrennen, sondern aufstehen und wach werden, um sich so anzuziehen, dass du unter die Leute gehen kannst und etwas in dieser Welt bewegst. Tatsächlich aufstehen, um etwas zu tun. So, ich weiß, unser biologischer Rhythmus, unser natürlicher Biorhythmus, auch im übertragenen Sinn, für den klingt das anstrengend. Für manche begann die Predigt schon anstrengend. Ja. Und es ist auch jetzt wieder anstrengend. Morgenmensch werden, wach leben, Ethos, ja, also wo es nicht um mich geht, sondern wo ich, ja, ich würde sagen, auch politisch wach bin, wo ich selbstlos lebe, möglicherweise, wo klingt anstrengend. Fühlt sich natürlich für uns alle richtig an, genauso wie es richtig ist, wenn der Wecker klingelt, das warme Bett zu verlassen und in die Kälte des Tages zu gehen. Ja, das ist richtig. Aber so. Darum schließe ich jetzt wieder mit diesem Anfangs-Morgenmensch-Gefühl. Denk nochmal an die drei Schlafphasen. Quatsch, an diese drei Schritte, aber es sind 4, 5 Phasen. An diese Schlafphasen. Der REM-Schlaf, da wo die Augen so irre zucken, da wo du träumst, das ist der Schlaf, wo du am leichtesten aufwachst. Also vom Traum zur Realität ist zumindest beim echten Schlafen ein ganz kleiner Schritt. War heute Morgen bei mir übrigens so. Ich wache auf und habe gerade geträumt. Nichts Schönes. Und das ist ja übrigens auch so, ne? Das, was wir da träumen hier im warmen Bett, das ist ja manchmal auch nicht schön. Also Albtraum. Und mein Gedanke war, vielleicht gibt's etwas in den Bequemlichkeiten unseres Lebens, wo wir manchmal merken, das kann auch echt was Albtraumhaftes haben. Also etwas in diesen um uns selbst drehenden Bequemlichkeiten kann auch etwas Albtraumhaftes haben. Vielleicht kann das motivieren, da sollte man mal aufstehen. Also wir merken das als Gesellschaft, als Kollektiv ja gerade im Moment, dass unsere bequeme Wohlstandsgesellschaft eine ganz albtraumhafte Kehrseite hat. Es lässt uns als Gemeinschaft, das will ja irgendwie keiner, aber als Gemeinschaft tun wir es alle mal in Europa trotzdem, irgendwie, es lässt uns an einer Weise an denen handeln, die diesen Traum nicht mitträumen können, der grauenhaft ist. Keiner will das, aber es passiert. Und vielleicht kennst du das auch aus dem Persönlichen, die Kehrseite, eine hässliche Kehrseite von etwas, von dem du dir eigentlich Glück erhoffst, um das deine Gedanken kreisen, wie auch immer. Zumindest Glücksmomente. Also, vom Albtraum zum Aufstehen ist es nicht weit. Das finde ich einen motivierenden Gedanken. Und der letzte Gedanke, dieses Schon-Dasein, ich habe eben versucht, euch das so schmackhaft wie möglich zu beschreiben mit diesem Urlaub da. Das ist etwas Schönes. Schon-Dasein, wenn die meisten noch schlafen. Die Sonne aufgehen sehen. Einen schönen Tag auf der Autobahn entgegenfahren. Und ja, hier draußen, da ist es noch dunkel. Das ist die Landschaft, aber die ist noch grau in grau. Aber du bist schon da. Und vielleicht siehst du, was viele nicht sehen, dass da die Sonne aufgeht, bald aufgeht. Aufgeht auf jeden Fall irgendwann. Und ich sage mal so, das willst du erleben. Das willst du erleben. Du willst jemand sein, der im Dunkeln Hoffnung hat. Du willst jemand sein, der, wenn die Welt anfängt, schon wach ist. Im Dunkel von noch nicht, das schon jetzt erleben. Ich sag mal so, das macht auch einfach ein bisschen glücklich. Du musst ein Morgenmensch werden. Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt schon noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Amen. Und jetzt kommt Musik, 4 Lieder singen wir gemeinsam. Du kannst diese Zeit, in dieser Zeit Verschiedenes machen. Du kannst einfach da sitzen und zuhören. Ihr dürft übrigens das Ding, wenn ihr mögt, kann irgendjemand das einfach mal so runter. Dann habt ihr schon etwas Platz. Du kannst da sitzen und einfach zuhören. In Liedern haben ja Menschen ihren Glauben ausgedrückt. Und manchmal kommt uns ein Gedanke in einem Lied näher als in einer Predigt. Was du machen kannst, ist auch diese Lieder zu deinen Liedern machen und sie singen. Oder einige von ihnen, die das ausdrücken, was deins ist. Du kannst diese Lieder sogar zu Gebeten machen. Einige sind an Gott formuliert. Irgendwie scheint uns das so zu sein, als ob uns Gott mit Musik näher sei als ohne. Das ist Quatsch. Aber wir sind anders mit Musik im Ohr oder mit Liedern auf den Lippen. Du kannst aufstehen und irgendwann während der Lieder da hinten ein persönliches Gebet bekommen. Da sind Menschen, die beten gerne für dich. Du kannst aufstehen und das Abendmahl empfangen. Da sind Menschen, die geben dir ein Stück Brot und einen kleinen Becher Traubensaft. Und dazu sage ich jetzt zum Schluss noch was. Das Abendmahl war eines der beiden tiefsten Symbole und Rituale der ersten Christen. Bis heute ist das so. Im Abendmahl feiern wir das Himmelreich. Wir feiern sozusagen im noch nicht, feiern wir das schon jetzt. Wenn du ein Stück Brot bekommst und wenn du hintergehst und das annimmst, dann sagst du damit quasi, ey, Christus ist für mich das Grundnahrungsmittel meines Lebens. Der stillt schon jetzt den Hunger meines Lebens. Und wenn du so ein Schluck Saft trinkst, dann sagst du damit, ich glaube, dass Tod und Auferstehung von Jesus wie so ein mit Blut besiegelter Bund sind, dass Gott diese Welt liebt und dass er diese Welt erneuern wird. Und darum sehe ich heute schon den Weltaufgang heraufziehen. Und du verbindest dich außerdem mit der weltweiten Christenheit, machst dich eins mit dieser Bewegung, die schon wach sein will und es hoffentlich auch ist. Ich lese jetzt die Einsetzungsworte aus Lukas 22. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt den Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr von dem Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.